Die Christen feiern Ostern an diesem Wochenende und da gibt's eine Menge Grund zu feiern, denn da ist ja schließlich einer, der zuvor brutalst zu Tode gefoltert wurde, plötzlich zum ewigen Leben wieder auferstanden. Und das kommt ja nicht so oft vor. Also genauer gesagt, seitdem ist das nie wieder passiert, glaube ich jedenfalls. Aber man weiß ja nie. Also gibt es sowas wirklich, dass Menschen kurze Zeit tot sind und ohne Reanimation wieder lebendig werden? Oder sind solche Einzelfälle womöglich einfach nur die Ergebnisse schlampiger medizinischer Arbeit? Fragen wir einen Wissenschaftler, dem noch nie in seiner langjährigen Karriere eine Leiche vom Seziertisch gesprungen ist.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
Marc, guten Tag.
Einen lebhaften guten Morgen, lieber Stefan.
Habe ich doch recht, was ich gesagt habe, ne?
Ja, allerdings, die Leichen bei mir können auch nicht mehr springen, weil sie verfault sind. Ich bin ja der, der kommt, wenn die anderen Todeszeichen, die sicheren, nicht mehr funktionieren. Also wenn man nicht mehr gucken kann, ob jemand ausgekühlt ist und möglicherweise noch zu retten ist oder so. Sondern bei mir sind es ja die ganz harten Sachen, also mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen. Das heißt Kopf ab und so oder eben starke Fäulnis am ganzen Körper. Dann gucke ich, wie lange die Liegezeit war.
Gut, also mein Onkel Willem hat in der Emma, das ist ein Fluss in Niedersachsen, hat immer Aalreusen gehabt und er hat immer frische Aale gefangen. Und wenn er denen den Kopf abgeschlagen hatte, dann konnte der die danach in die heiße Pfanne werfen und die haben trotzdem noch gezappelt.
Genau, das ist genau das Problem. Wenn wir jetzt an Jesus mal denken, da wurde ja eben nicht der Kopf abgehackt, sondern es wurde schwer gefoltert, sodass er sehr ermüdet und sehr ermattet war und viele Entzündungen hatte, wenn das also so stimmt, wie das in der Bibel überliefert ist. Und deswegen fragt man sich natürlich, was für Lebenszeichen können das noch gewesen sein? Also Möglichkeit Nummer eins, das muss man echt sagen, ist, wenn Menschen auch hirntot sind, dann haben sie noch was extrem Gruseliges manchmal. Man kann die dann berühren, also an Teilen bewegen und dann sieht das so aus, als ob die zum Beispiel auf dem Rücken liegende Person einen noch umarmen wollte. Das kann man mehrfach auslösen und das ist auch teilweise sehr traumatisierend, wenn das Angehörige sehen. Sowas dürfte das bei Jesus aber nicht gewesen sein, weil nach längerer Liegezeit, besonders wenn es zwischendurch auch mal warm wird, zersetzt sich der Körper eben. Die zweite Möglichkeit wäre, dass er gar nicht tot gewesen ist, sondern auch von irgendeinem gnädigen Menschen sozusagen rechtzeitig noch lebend in die Höhle gebracht wurde. Das glaube ich zwar jetzt weniger, aber nehmen wir mal an, das wäre so. Dann gibt es eine psychische Erkrankung, die bei schweren Hirnverletzungen, wie sie absolut aufgetreten sein können bei Jesus, nachdem er da so schwer gefoltert, geschlagen wurde, was auch immer passiert wurde. Das nennt sich das Walking Corpse Syndrome, entdeckt worden vom Kollegen Cotard. Der hat in der größten psychiatrischen Anstalt Europas gearbeitet, mitten in Paris, in der Salpêtrière. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn zwei Gehirnteile getrennt werden, die Amygdala heißt das eine, das ist an der Seite der Mandelkern, wenn man so an der Seite gegen den Kopf schlägt, und das Emotionssystem, das limbische System, dann denken die Leute, sie sind umgeben von Geistern oder sie sind selber ein Geist, weil sie mit den Menschen, die sie zwar noch erkennen, keine Emotionen mehr verbinden können. Dann stimmt da was nicht. Das wäre also die zweite Möglichkeit. Und die dritte könnte nur bei Kälte passiert sein bei Jesus. Das wäre, wenn man nämlich die Körperstammtemperatur auf 32 Grad runterkühlt, das gelingt seit ungefähr 10 Jahren, dann kann man bei Leuten, die einen Herzstillstand hatten, dann kann man die ganz, ganz, ganz langsam wieder hochfahren, wie ein Computer, den man wirklich über einen Tag ganz langsam wieder hochfährt durch Temperaturerhöhung. Und dann kann man die wieder zum Leben bringen. Ich denke mal aber, dass alle drei Möglichkeiten historisch hier nicht so zum Tragen kommen.
Ich glaube, du hast da gerade eine SMS bekommen.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade eine SMS bekommen. Ja, hatte ich das abgelenkt.
Ist aber nicht von der Kirche jetzt, ne?
Bis jetzt noch nicht. Ja. Also es ist ja auch gar nicht kirchenfeindlich, denn man weiß ja jetzt gar nicht, man kennt die Details ja nicht bezüglich Jesus. Interessant finde ich, dass es tatsächlich bis heute vorkommt, dass man schon mal Scheintote hat, auch mit der modernen Unfallmedizin, weil beispielsweise diese Katecholamine, das sieht man auch manchmal im Kino oder im Fernsehen, dann wird da in diese Leute, die insbesondere, wenn sie jetzt notfallmedizinisch behandelt werden, wird sowas in die Adern reingejagt. Und was ist das? Das ist zum Beispiel Adrenalin. Und wenn das aber verzögert erst wirkt, dann kann es dazu kommen, dass sozusagen eine zu späte Lebenszeichenerscheinung auftritt. Und dann ganz, ganz selten mal kommt das eben zu diesen Fällen, dass die Leute dann zum Bestatter gebracht werden, in der Kühlkammer liegen oder eben im Krankenhaus und dann auf einmal wieder zum Leben erwachen. Also solche Fälle gibt es auch ab und zu mal. aber ist eben eigentlich noch seltener als das Cotard-Syndrom.
Also ich habe da von einem harten Fall gelesen, 2009 in Nordhorn hat ein Notarzt eine 89-jährige Frau für tot erklärt, ne, hat sie also schon relativ kalt und leblos gefunden in ihrer Wohnung und die eigentliche Leichenschau sollte dann der Bestattungsunternehmer vornehmen und der stellte Lebenszeichen fest.
Genau, das ist einer dieser typischen Fälle, wo eben man nicht so ganz genau hinguckt. Das liegt ein bisschen daran, dass es sehr verschiedene Todeszeichen gibt. Also ein durchschnittlicher Arzt, der jetzt gerade Notdienst irgendwo auf dem Land oder in einer kleinen Stadt hat, der vielleicht auch nicht so ganz viele Leichen sieht, der wird eher aus der Umgebung ableiten, was passiert ist. Beispielsweise eine 90-jährige Frau, die schon seit vielen Jahren krank war, die er sehr gut kannte über viele Jahre. Da wird er jetzt nicht unbedingt die Leiche entkleiden, was eigentlich vorgeschrieben ist, um zu schauen, ob da ein Herz im Rücken steckt, weil er sagt, hallo, hier stehen die trauernden Angehörigen, jetzt muss ich nicht die Leiche entkleiden und nach solchen Dingen gucken. Erstens, die durch Gewalteinwirkung entstehen und zweitens muss ich auch nicht die ganz sicheren Todeszeichen prüfen, beispielsweise, ob schon Leichenstarre eingetreten ist. Dazu müsste derjenige dann zum Beispiel meinetwegen die Ellenbogen beugen oder so, wo die Angehörigen sich ja auch sagen würden, sagen Sie mal, was soll denn das jetzt? Die andere Möglichkeit wäre, die Angehörigen rauszuschicken. Da fragt man sich dann vielleicht auch, was ist denn, warum macht er das denn jetzt? Warum will er denn jetzt alleine mit der Leiche sein? Also so kann das schon mal passieren, dass die Todeszeichen nicht geprüft werden, richtig. Und im Krankenhaus kann man es dann sehr, sehr aufwendig machen. Zum Beispiel, wenn man auch noch eine Organexplantation machen möchte, da muss man dann ganz aufwendig den Hirntod prüfen. Aber da, wie schon gesagt, kann es dann sogar noch passieren, dass auch wieder, wenn die Angehörigen dabei sind, die diese merkwürdigen Reflexe sehen, wenn die Arme nach vorne greifen. Das ist also wirklich schwieriger, als es sich anhört und liegt vor allen Dingen daran, dass viele der Ärzte nicht sehr gerne Leichen angucken. Das haben wir schon ganz oft gesehen mit den Medizinstudentinnen und Studenten. Die möchten also einfach nicht mal mit ihrem behandschuhten Finger auf eine Leichenstarre drauf tupfen, also noch nicht mal den Arm oder das Bein zusammenbiegen, um zu sehen, wie steif das dadurch wird, durch die Muskelversteifung, sondern die möchten mit dem Tod echt nichts zu tun haben, weil sie eben gerne lieber Lebenden helfen wollen und Lebende heilen wollen. Da müsste man also echt noch mal ein bisschen ran und vielleicht alle 5 Jahre mal alle Ärzte und alle Ärztinnen zur Leichenfeststellung jagen.
Und ich wüsste auch schon jemanden, der diese Kurse leiten könnte. Marc, herzlichen Dank.
Radio 1 präsentiert Dr. Marc Benecke on Tour 2015. Serienmord und Gerüche auf Leichen. Am 22. und 23. April im Berliner Postbahnhof. 2 schaurig schöne Wissensshows. Mehr Infos unter www.radio1.de. Die Profis.